Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ich eröffne hiermit die 76. Sitzung des Parlamentarischen Beirates für nachhaltige Entwicklung und begrüße Sie alle sehr herzlich. Bevor wir in die Tagesordnung eintreten, darf ich einem Geburtstagskind, in diesem Fall leider in Abwesenheit, aber dann doch gratulieren und bitte die SPD-Fraktion die Grüße auszurichten, nämlich unserer Kollegin Rita Hagel-Kehl. Sie hatte am 11. November Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch von dieser Stelle aus. Der erste Tagesordnungspunkt heißt Unterrichtung durch Herrn Dr. Volker Wissing, Bundesminister der Justiz und Bundesminister für Digitales und Verkehr. Und ich freue mich, dass ich ihn an meiner Seite begrüßen kann. Wir haben ja eine ganze Weile darauf hingearbeitet. Die Terminverabredung geschah weit im Voraus und lange bevor die Regierungskoalition, die Ampelkoalition nicht mehr in der Form weiter bestanden hat, wie sie bestanden hat. Trotzdem wird uns das Thema Digitales und Verkehr, insbesondere die Frage SDG 9, eine widerstandsfähige Infrastruktur, ja weiter beschäftigen. Und wir alle haben ja bemerkt, wie sie in dieser Wahlperiode aus einer ganzen Reihe von Gründen mehr Brisanz und Aktualität bekommen hat, als wir das vorher möglicherweise so dachten. Und deswegen freue ich mich, dass Sie heute hier sind. Sehr geehrter Herr Wissing, herzlich willkommen in dieser Runde. Wir haben das übliche Verfahren verabredet. Herr Bundesminister wird einen Einstieg geben, 10 bis 15 Minuten roundabout. Und dann machen wir unsere üblichen Runden mit 5 Minuten für Frage und einschließlich Antwort. Eingeplant ist so circa eine Stunde, sage ich jetzt mal. Wir wissen hier unter uns, wir gehen flexibel mit diesen Zeiten um. Und deswegen, sehr geehrter Bundesminister, freue ich mich auf Ihren Einstieg zu diesen vielen entspannenden Themen. Und es ist total klar, Sie können Themen, ich sag mal, antippen, uns einen Eindruck geben. Und darauf freuen wir uns sehr. Sie haben das Wort.
Ja, Herr Vorsitzender Klimank, herzlichen Dank, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich freue mich, dass wir die Gelegenheit zum Austausch haben. Es sind ja keine einfachen Zeiten, aber mir war es wichtig, den Termin wahrzunehmen, weil das Themen sind, die uns natürlich auch sehr umtreiben im Infrastrukturbereich. Nachhaltigkeit spielt hier eine zentrale Rolle. Ja, wir kümmern uns um Investitionen in Infrastrukturen und natürlich denken wir Nachhaltigkeit in allen Bereichen mit. Wenn wir uns die Verkehrswege anschauen, dann haben wir vor allen Dingen marode Brücken der Bundesautobahnen, die wir in den Blick genommen haben. Ich hatte ja kurz nach meinem Amtsantritt 2021 Vergnügen, gleich mit einer Autobahnbrückensperrung konfrontiert zu sein. Im Rahmendetal die Brücke auf der A45 bei Lüdenscheid. Und wir haben danach sofort uns mit der Frage der Resilienz unserer Brücken beschäftigt und gesehen, dass die Autobahnbrücken in einem Zustand sind, der besorgniserregend ist und dass sie auch nicht widerstandsfähig und zukunftssicher sind. Deswegen ein Brückensanierungsprogramm in einem Bereich von 4000 Brücken in verschiedenen Autobahnkorridoren, die eine hohe Netzbedeutung haben. Das entspricht etwa der Fläche von 3,2 Millionen Quadratkilometern, 450 Fußballfeldern, um sich etwa die Größe vorzustellen an Brückenfläche, die erneuert oder ganz ersetzt werden muss. Wir sind mit diesem Programm sehr erfolgreich. Wir haben Ende des Jahres eine Brückenfläche von 980.000 Quadratmetern schon erreicht. Das sind 137 Fußballfelder. Ich will der Dimension sagen, weil das ist quasi schon ein Drittel dessen, was wir, oder knapp ein Drittel dessen, was wir modernisieren wollen im Kernnetz. Das Projekt läuft also sehr gut. Das Gleiche gilt bei der Schiene. Dort haben wir mit der Korridorsanierung ein neues Sanierungsprogramm aufgelegt. Also dieses Flicken oder Reparieren unter dem rollenden Rad findet nicht mehr statt, jedenfalls nicht auf den Hauptkorridoren. Und wir haben 41 Bahnkorridore identifiziert, die wir mit diesem besonderen Programm erneuern wollen. Dort werden die Infrastrukturen gesperrt, Verkehr wird komplett umgeleitet. Und in dieser Zeit wird alles erneuert, unabhängig davon, ob die einzelnen Infrastrukturteile abgängig sind oder nicht. Gegenwärtig läuft die Erneuerung der Riedbahn. Das ist die Strecke zwischen Frankfurt und Mannheim, 70 Kilometer dort. Die sind gesperrt seit Mitte Juli. und werden am 14. Dezember wieder eröffnet. Dort verbauen wir in 5 Monaten 1,3 Milliarden Euro und erbringen die Bauleistung, die wir nach dem bisherigen System etwa in 8 Jahren erbringen konnten. Das heißt, statt 8 Jahre 5 Monate, allerdings mit dem massiven Impact auf die Infrastruktur, nämlich Vollsperrung und dadurch den großen Aufwand der Umleitungsverkehre und auch der Schienenersatzverkehre. Was wir dort machen, hat viel mit Nachhaltigkeit zu tun. Denn einmal sorgen wir dafür, dass die Infrastruktur dann erneuert ist und auch auf dem neuesten Stand ist. Und wir machen sie auch resilienter gegen Extremwetterereignisse. Ein Stichwort sind Entwässerungssysteme. Die sind nicht so verbaut in unserem Netz, dass sie diesen Extremereignissen wie Starkregenereignissen wirklich standhalten. Das war auch ein Grund, warum es während der Fußball-EM zu so großen Problemen gekommen ist. Viele fragen sich, warum kann Deutschland da nicht einfach den Zug weiterfahren? Also man fahren die nicht pünktlich und so weiter. Aber wenn sie extreme Regen haben und sie haben keine Entwässerungssysteme für diese Regenmassen, dann müssen sie den Zugbetrieb einstellen, weil sie einfach nicht aus Sicherheitsgründen nicht fahren können, wenn die Gleise unterspült sind und nicht die Sicherheit gewährleistet ist. Solche Probleme, die haben mit der Infrastruktur eben sehr viel zu tun. Und dann hilft es auch nichts, mehr Personal einzustellen oder irgendwie sich während der EM darauf zu konzentrieren, dass alle Kräfte auf pünktliche Zugbetrieb irgendwie konzentriert sind. Wenn man aus Sicherheitsgründen nicht fahren kann, kann man aus Sicherheitsgründen nicht fahren. Und deswegen müssen diese Dinge jetzt schnell vorangebracht werden. Und wie gesagt, das läuft auch sehr gut. Und wir sind im Zeitplan mit der ersten Korridorsanierung. Viele haben gesagt, das sei mutig von mir. Andere nannten das übermütig. Der Präsident der Bauindustrie hat gesagt, es sei unmöglich, das zu machen. Er hat das als unmöglich bezeichnet. Aber es geht eben doch. Also wir sind im Zeitplan und haben keinen Zweifel, dass wir pünktlich eröffnen werden zum 14. Dezember. Ja, der Bedarf an Infrastrukturinvestitionen bleibt bei uns hoch. Wir haben gerade neulich die Verkehrsprognose 2040 vorgelegt. Die wird auch die Grundlage sein für die Bedarfsplanüberprüfung, die derzeit läuft. Und da sehen wir, wir müssen einfach weiter investieren, weil wir durch Güterstrukturwandel, verändertes Konsumverhalten der Bürgerinnen und Bürger eben doch sehen, dass wir erhebliche Anforderungen an unsere Infrastruktur in Zukunft haben werden. Der Güterverkehr wird zunehmen auf der Schiene, aber auch auf der Straße. Und deswegen sind wir mit Planungen in die Haushaltsberatung gegangen, 29 Milliarden Euro für die Verkehrsträger zur Verfügung zu stellen. Das sind 2 Milliarden mehr als im laufenden Jahr. Das jedenfalls waren die Planungen für den Haushalt 2025. Ja, wir nutzen natürlich neben den Investitionen auch die Möglichkeit der Innovation, um voranzukommen. Ein Stichwort im Infrastrukturbereich ist dort Building Information Modeling, das Planen und Bauen am digitalen Zwilling. Warum hat das viel mit Nachhaltigkeit zu tun? Naja, die Planung ist effizienter und da der Betrieb von solchen Infrastrukturen und die Überwachung solcher Infrastrukturen im Betrieb ist eben auch besser, wenn man einen digitalen Zwilling hat. Und es ist so, dass man auch beim Rückbau, bei der Erneuerung, auch Recycling etwa von Materialien viel besser planen kann. Ja, da sind wir auch sehr gut vorangekommen mit Building Information Modeling. Es gibt dieses BIM-Portal des Bundes, ganz wichtig, damit alle, die sich an Building Information Modeling beteiligen, eben auch mit den gleichen Datenformaten und eine entsprechende Interoperabilität herstellen. Das ist eben ganz wichtig. Bauen wird eben so nachhaltiger. Das von der frühen Analyse und Aussagen zur Ökobilanz zum CO2-Abdruck bis hin eben auch später, wie ich schon gesagt habe, dem Rückbau von Infrastrukturen. Die Digitalisierung generell ist ein wichtiger Treiber für Nachhaltigkeit. Und um die Chancen der Digitalisierung in Deutschland nutzen zu können, sind wir mit unserer Gigabit-Strategie fokussiert auf den Ausbau unserer digitalen Infrastruktur. Da sind wir sehr gut vorangekommen in den letzten Jahren. Deutschland hat inzwischen über 97% Flächenabdeckung mit Mobilfunk. Also, und wir sind bei 5G bei 93% Flächenversorgung, über 90% 5G Standalone-Versorgung. Das heißt, wir sind einer der bestversorgtesten Standorte in Europa mit digitaler Infrastruktur, was Mobilfunk angeht. Deutschland ist lange schon nicht mehr, das heißt, jetzt einigen Jahren nicht mehr das Land der Funklöcher, sondern ein Land mit guter Versorgung. Das ist auch wichtig, weil 5G ist für einen Industriestandort wie Deutschland ein ganz wichtiges Zukunftsprojekt. Auch beim Glasfaserausbau kommen wir voran. Das ist eine große Anstrengung. Da haben wir vor allen Dingen natürlich das Problem, dass wir unter Kapazitäten im Baubereich leiden. Da sind in zweistelliger Milliardenhöhe Förderbescheide bewilligt, die aber nicht abfließen, weil niemand das Geld nimmt. Also das Problem, es wird immer diskutiert, bräuchten wir da nicht noch mehr Fördermittel, dann könnte das noch schneller gehen. Nee, dann wird der Stau noch größer. Also es ist so, dass die, ich glaube, wenn ich jetzt falsche Zahl sage, ich weiß es nicht, aber es sind über 10 Milliarden Euro jedenfalls. Ich meine sogar 16, was die in der Pipeline sind. Wenn die genaue Zahl interessiert, können wir die vielleicht noch mal mitteilen. Jedenfalls ist es so, dass das bewilligte Förderbescheide sind für die weißen Flecken, die quasi vom Markt nicht eigenwirtschaftlich geschlossen werden. Und diese Fördermittel fließen zäh ab, weil eben Unternehmen fehlen, die die Tiefbauarbeiten machen. Das können wir nicht so ohne weiteres ändern von öffentlicher Seite. Aber wir haben auch hier etwas getan. Wir haben beispielsweise eine DIN-Norm geschaffen für moderne Verlegungsmethoden, das sogenannte Trenching. Das war, als wir die Regierung übernommen hatten, noch nicht genormt in Deutschland. Und das hatte das zur Folge, dass dann die Kommunalverwaltungen keine Genehmigung für Trenching erteilt haben, weil Haftungsfragen im juristischen Sinne offen geblieben sind. Und durch die DIN-Norm ist das Trenching jetzt quasi haftungsrechtlich unproblematisch genehmigbar. Und das findet auch statt. Damit kann man mangelnde Kapazitäten beim Ausbau überwinden. Ja, wichtig ist die Digitalisierung auch für klimafreundliche Mobilität, denn die Mobilität der Zukunft, davon sind wir überzeugt, ist eine multimodale. Das gilt sowohl für den im Güterbereich, aber auch in der individuellen Mobilität, die Verknüpfung verschiedener Verkehrsträger miteinander. Und das kann man natürlich vor allen Dingen mit Digitalisierung gut organisieren. Im Analogen ist das schwierig. Wenn man aber weiß, wer sich mit welchen Verkehrsträgern zu welcher Zeit von wo nach wo bewegen möchte oder wie viele Personen, geht ja nicht um die persönlichen Daten, aber um die Information, dass sich eine Person von da nach dort bewegen möchte mit bestimmten Verkehrsträgern, dann kann man mit diesen Informationen natürlich etwas anfangen. Man kann dafür sorgen, dass die jeweiligen Verkehrsmittel verfügbar sind. Also beispielsweise ein Leihfahrrad oder dass ein Carsharing-Fahrzeug dann eben auch tatsächlich da ist, wenn ich es nutzen möchte und nicht vielleicht eins da ist. Das macht dann die Mobilität zu einem Alltagsrisiko. Das sollte aber eine dienende Funktion haben. So, dafür brauchen wir Daten und Deutschland ist, was Datenverfügbarkeit angeht, leider noch nicht so gut aufgestellt. Und es ist auch so, dass wir kommen natürlich aus der Zeit der Datensparsamkeit. Alle kennen die Urteile des Bundesverfassungsgerichts und Datensparsamkeit und Datenverfügbarkeit sind in gewisser Weise krasse Gegensätze. Und die Datenverfügbarkeit, die muss jetzt erhöht werden in Deutschland. Wir machen das im Mobilitätsbereich durch ein Mobilitätsdatengesetz, das wir vorgelegt haben. Das ist unser Weg, den wir gewählt haben. Und ich beobachte aber an vielen Stellen, dass das Bewusstsein für Datenverfügbarkeit auch noch nicht in ausgeprägtem Maße vorhanden ist. Ja. Also wenn Sie sich an die Debatte um das Deutschlandticket erinnern, als wir das eingeführt haben, habe ich gesagt, das muss ein ausschließlich digitales Ticket sein. Und dann kamen ganz, ganz viele Widerstände. Warum denn? Der Papierfahrschein ist doch wunderbar, damit kommen wir super gut zurecht. Manche sagten mir sogar, den könne man nicht verlieren. Bei Daten weiß man nie. Ist auch, fand ich auch witzig. Aber das zeigt eben, dass man irgendwie das Analoge für greifbar, für sicherer, für irgendwie besser hält. Und da will man dann festklammern. Und da gab es ganz viele auch von den Ländern, die auf Druck gesagt haben, das kann doch nicht sein, dass der sich sowas jetzt uns einen Papierfahrschein nehmen will. Und das ist eine tolle Sache, ein Papierfahrschein. Und das muss man schützen. Da kamen ganz tolle Argumente. Wir müssen die Menschen mitnehmen. Wir müssen auch Menschen mit Behinderungen mitnehmen und so weiter. Aber auch gerade Menschen mit Behinderung brauchen Digitalisierung. Und ohne Daten können wir deren Leben auch nicht besser organisieren. Und deswegen ist es so, dass gerade Menschen mit Behinderung diejenigen sind, die von mir mehr und schnellere Digitalisierung einfordern. Also die zu instrumentalisieren, um am Analogen festzuhalten, ist, glaube ich, einer Wissenslücke geschuldet, aber keine gute Argumentation. Und dann war es so, dass ich wirklich Mühe hatte zu überzeugen, dass wir Datenverfügbarkeit im ÖPNV nicht bekommen werden von Papierfahrscheinen. Die liefern uns gar keine Daten, sondern wir werden sie nur bekommen, wenn wir konsequent digitalisieren. Das Deutschlandticket hat hier vieles ausgelöst, aber auch da ist natürlich noch mal was zu tun. Deswegen plädiere ich im Augenblick sehr dafür, dass das Deutschlandticket entfristet wird. Es ist ja im Moment nur geregelt bis Ende 2025. Ja, das ist auch deswegen so wichtig. Frau Menge kennt das aus dem Verkehrsausschuss. Ich habe das heute Morgen auch dort vorgetragen. Es ist so wichtig, weil die nächsten Reformschritte jetzt anstehen. Und wenn die Frage offen bleibt, ob es entfristet wird, dann können die Verkehrsverbünde die nächsten Schritte nicht gehen und die nächsten Digitalisierungs- und Vereinfachungsschritte dort auch nicht gehen. Das Deutschlandticket ist übrigens sehr erfolgreich. Das hat auch zu einer signifikanten CO2-Reduktion geführt. Das ist auch nicht verwunderlich bei 13 Millionen Abonnenten und Abonnentinnen. Und es hat vor allen Dingen eben auch dazu geführt, dass multimodaler Verkehr auch stärker genutzt wird. Und das ist sehr gut. Darüber freuen wir uns. Nachhaltigkeit erreichen wir auch mit dem Ausbau unseres Deutschlandnetzes bei den Ladestationen. Da ist Deutschland auch, ich glaube, unter den besten drei Ländern in Europa. Inzwischen haben wir eines der besten Ladenetze, aber wir sind noch nicht fertig. Wir haben Schnellladestationenaufbau jetzt begonnen und wir errichten auch für batterieelektrische Lkw entlang der Bundesautobahn ein flächendeckendes Schnellladenetz. Also in Deutschland gibt es jetzt schon keinen Grund mehr, Reichweitenangst zu haben. Ladeinfrastruktur ist überall vorhanden, aber das reicht natürlich nicht aus, wenn wir einen weiteren Hochlauf der Elektromobilität haben. Also, aber für die jetzigen zugelassenen Fahrzeuge ist das schon sehr gut in Deutschland und es gibt keinen Grund mehr auf oder ein E-Fahrzeug in Frage zu stellen im Hinblick auf die Ladeinfrastruktur. Genau, und wir machen natürlich auch noch viele andere Dinge. Ausbau, Modernisierungspakt im ÖPNV. Vielleicht ein Projekt wollte ich noch vorstellen, das ganz interessant ist, weil als das Deutschlandticket eingeführt worden ist, kamen so Stimmen, im ländlichen Raum bringe das nichts. Also das hatte mich irgendwie total irritiert, weil es im ländlichen Raum einen größeren Effekt hat als im urbanen Raum. Wir haben zum Beispiel in den Städten wie Berlin hatten wir vorher schon eine Flatrate. Hier hat sich quasi überhaupt nichts verändert. Es hat hier nur eine Preisveränderung gegeben. Aber im ländlichen Raum haben Sie eine fulminante Veränderung. Erstens ist die preisliche Veränderung viel größer. Da haben Sie teilweise eine Vergünstigung um 200 Euro im Monat. Das ist ja ein richtiger Gamechanger. Ja, ob ich 250 Euro bezahle oder 50 Euro bezahle. Ich runde jetzt, da ist ein Riesenunterschied. Das heißt, der Preiseffekt ist im ländlichen Raum auch größer als in der Stadt. Und der Vereinfachungseffekt, der tritt vor allen Dingen im ländlichen Raum ein. Ja, also deswegen ist dieses, im ländlichen Raum bringt es nichts. Es ist vollkommen, also ich war total irritiert. Also das kann man überhaupt nicht begründen. Und dann ist es natürlich so, im ländlichen Raum bringt es dann auch einen sehr großen Effekt, wenn man multimodal sich bewegt. Denn dort sind die Pendlerstrecken viel größer als im urbanen Bereich. Niemand pendelt in Berlin 70 Kilometer zum Arbeitsplatz, im ländlichen Raum schon. Und die Frage ist eben, schafft man es, die Flexibilität des Pkw für die First Mile und Last Mile zu kombinieren mit dem ÖPNV. Und dann hat man riesen Einspareffekte im ländlichen Raum, die man im urbanen überhaupt nicht generieren kann. Deswegen ist die Konzentration der Weiterentwicklung des Deutschlandtickets im ländlichen Raum eine Riesenchance. Und wir machen beispielsweise für das Land Sachsen-Anhalt jetzt eine Studie, wo muss man dann die Umstiegshubs und wie muss man die organisieren im ländlichen Raum, um dem Land mal zu zeigen, also ihr müsst natürlich ÖPNV auch ein Stück weit neu denken. Man kann nicht Bahnhöfe in Innenstädten nutzen, um vom Pkw auf die Bahn umzusteigen, weil man dort keine Parkplätze hat. Nicht? Also das muss dann auch eine andere Infrastruktur sein. Und die kann nicht im urbanen Bereich oder im innerörtlichen Bereich liegen, sondern die muss draußen sein. Und die muss man dann auch anders ausstatten. Und wie soll die sein? Wo soll sie sein? Das sind Themen, mit denen wir uns in einer Studie jetzt für das Land Sachsen-Anhalt mal beschäftigen, um dort eben zu zeigen, was ist im Infrastrukturbereich auch anzupassen, damit so eine Flatrate für den multimodalen Verkehr auch zu einer Einsparung führt. Jetzt habe ich schon lange geredet, ich wollte Ihnen einen Gedanken noch mitgeben. Das ist auch deswegen wichtig, weil man sich natürlich auch vor Augen führen muss, dass die Kosten für Berufspendlerinnen und Berufspendler, die müssen ja auch im Rahmen bleiben in Zukunft, nicht? Und wir wissen alle, dass Elektromobilität ja nicht günstiger ist als die Verbrennungsmotoren bisher. Und gleichwohl braucht man Klimaneutralität, um unsere vereinbarten Ziele zu erreichen. Und dann ist es schon wichtig, dass man auch die Kostenbelastung für die Berufspendler mitdenkt. Und im multimodalen Verkehr mit einem Jobticket ist das halt eine Riesenchance, klimafreundlich und auch bezahlbar in der Fläche mobil zu sein, gerade wenn es um größere Strecken geht zur Arbeit. Das wollte ich sagen und freue mich auf Ihre Fragen.
Ja, wunderbar. Vielen Dank, Herr Minister. Das ist eine Tour d'horizon sozusagen durch Ihren Zuständigkeitsbereich mit dem Schwerpunkt Infrastruktur. Das ist genau das, was wir uns gewünscht haben. Ich habe jetzt 3, 4 Wortmeldungen gesehen. 5 machen wir es mal in der Reihenfolge. Ich habe gesehen Herrn Plobner, Herrn Blankenburg, Herrn Schreiner, Herrn Meyerlei und Frau Menge. Dann machen wir es bitte in der Reihenfolge. Herr Plobner, 5 Minuten für Frage und Antwort gemeinsam.
Vielen Dank. Vielen Dank auch, Herr Minister, dass Sie heute hier sind. Sie sind ja heute, glaube ich, in all meinen Ausschüssen anwesend gewesen. Das ist schon, wir haben den Tag miteinander verbracht. Das ist ja auch sehr schön. Mich würde tatsächlich nochmal, also vielen Dank nochmal auf Ihre Ausführungen, insbesondere auch zu der Nutzen des Deutschlandtickets für den ländlichen Raum. Das ist etwas, was mich auch immer sehr weit beschäftigt. Sie haben aber auch am Anfang schon die Korridorsanierung angesprochen, die tatsächlich auch gut funktioniert, ja, so was wir bisher hören. Das ist ja tatsächlich ein Meilenstein darin, wie wir unsere Infrastruktur gerade im Bahnbereich modernisieren und endlich wieder einsatzfähig machen. Gleichzeitig wird dort auch immer wieder die Sorge, gerade aus ländlichen Regionen geäußert, dass dort vielleicht andere Infrastruktur darunter leidet. Wie ist denn Ihre Sicht darauf? Wie können wir das denn hinkriegen, zusammen mit den Bundesländern, dass wir da gemeinsam auch die Infrastruktur im ländlichen Raum so nutzen können, dass natürlich auch das Deutschlandticket dort noch besser genutzt werden kann? Sie haben Hubs und Co. angesprochen. Das ist etwas, was ja Hand in Hand dann am Ende geht. Das würde mich so ein bisschen interessieren, wie Ihre Gedanken da auch vielleicht für die künftigen Legislaturperioden sind.
Ja, danke schön. Herr Minister.
Ja, vielen Dank. Zunächst einmal die Regionalverkehr oder der Ausbau des Regionalverkehrs, das wird ja immer nicht so richtig auseinandergehalten. Die Bahn ist für die Leute immer irgendwie Bahn. Aber der Ausbau des Regionalverkehrs hat mit der Korridorsanierung eigentlich nichts zu tun. Der wird über GVFG-Mittel finanziert und die Mittel, die wir von Bundesseite für die Hochleistungskorridorsanierung zur Verfügung stellen, belasten nicht den Etat des Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes, sodass also hier kein Nachteil entsteht. Insofern sehe ich da keine Probleme. Man kann beides machen, aber natürlich hat die Korridorsanierung Auswirkungen auf den Regionalverkehr, weil die Streckensperrung eben auch dort zu Beeinträchtigungen führt, teilweise weil Umleitungsverkehre die gleichen Gleise nutzen. Und das ist so. Aber die Beeinträchtigungen durch die Hochleistungskorridorsanierung sind natürlich Beeinträchtigungen vorübergehender Natur. Und die Vorteile hat man dann eben für lange Zeit. Aber das ist im Infrastrukturbereich eben so. Bauen ohne Baustelle ist nicht möglich. Und Baustellen schränken die Verfügbarkeit von Infrastrukturen immer ein. Und in dem Fall eben für kurze Zeit besonders stark durch die Vollsperrung.
Ja, danke schön. Es wäre eine weitere Nachfrage möglich. Die 5 Minuten stehen noch 2,5 zur Verfügung. Herr Plobner, mögen Sie?
Aber ich würde das den Kollegen schenken, die dann noch nach mir kommen. Dann ist es.
Alles klar, vielen Dank. Dann Herr Blankenburg, bitte.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank auch, Herr Minister, dass Sie heute in dieser wahrscheinlich nicht ganz so einfachen Zeit auch den Weg zu uns in den PBNE gefunden haben. Ich habe eine Frage zum Thema Infrastruktur. Die haben Sie gerade auch mit als Möglichkeit genannt, dass multimodale Ansätze auch funktionieren und fliegen. Ich komme selber aus Niedersachsen und verfolge und beteilige mich da jetzt seit meinen 3 Jahren als Abgeordneter an einer Debatte, die jetzt schon seit über 3 Jahrzehnten dauert, nämlich um die Frage, wie schaffen wir Infrastruktur, damit wir möglichst gute Bahnanbindung in dem Fall bekommen. Und wir merken, dass wir da an gewissen Stellen auf Widerstand stoßen, um es mal freundlich auszudrücken, und die teilweise auch von einer NIMBY-Mentalität geprägt ist. Deswegen würde mich interessieren, wie Sie glauben, dass wir in dieser ja doch schwierigen Gemengelage ganz grundsätzlich, will Sie jetzt zu keiner Aussage über das konkrete Projekt drängen, wie wir da ganz grundsätzlich diese Infrastrukturprojekte hinbekommen, weil das ist ja kein Alleinstellungsmerkmal von jetzt der speziellen Bahnstrecke. Das betrifft andere, wie beispielsweise Fehmarnbelt, wo wir sehen, dass auf der deutschen Seite massiv höhere Stellungnahmen im Beteiligungsverfahren gekommen sind als beispielsweise auf der dänischen Seite. Das zieht sich ja durch. Und deshalb von meiner Seite die Frage, wie bekommen wir eine Verkehrswende hin zu einem multimodalen Ansatz, wenn die Infrastruktur da an Problemen und Diskussionen vor Ort zu scheitern droht.
Ja, vielen Dank für die Frage, Herr Minister.
Das ist ein großes Problem. Wenn man die öffentlichen Debatten sich so anschaut, muss man den Eindruck gewinnen, dass die deutsche Bevölkerung eine große Begeisterung hat für Schienenneubaustrecken. Alleine in 100% der konkreten Fällen ist der Widerstand dort wesentlich größer als im Straßenbau. Das ist also kaum möglich, zügig eine neue Schienenstrecke zu planen, weil die Widerstände ganz erheblich sind. Das hat den spezifischen Grund, dass der örtliche Nutzen einer Fernverkehrstrasse natürlich nicht so groß ist wie bei einer Straße. An der Straße kann ich für die Ortschaften, die betroffen sind, eine Zufahrt machen und dann fangen die an abzuwägen zwischen Vor- und Nachteilen. Aber wenn eine Schienentrasse einfach nur am Ort vorbeifährt, dann sieht man den individuellen Vorteil eben aus einem anderen Blick. Ja, also ich glaube, wir müssen uns in der Gesellschaft, wir haben ja vom Bundestag die Vorgabe, dass wir einen Deutschlandtakt einführen sollen. Den wollen wir auch. Aber immer dann, wenn es konkret wird, werden uns Vorschläge gemacht, wie man davon örtlich abweichen soll. Dann haben wir am Ende aber keinen Deutschlandtakt. Ich glaube, am Ende muss man solche Dinge gesetzlich entscheiden. Ich würde sagen, wir müssen uns dann ehrlich machen. Also wir meine ich jetzt natürlich den Bundestag oder den Souverän. Man muss sich dann ehrlich machen, wenn man einen Deutschlandtakt will, dann muss man ihn auch konsequent verfolgen. Und wenn das durch Widerstände vor Ort immer wieder zu Verzögerungen kommt, dann glaube ich, muss man an einen Punkt kommen, wo man dann sagt, dann muss der Gesetzgeber, der Hü sagt, also ich will einen Deutschlandtakt, auch Hot sagen und sagen, das wird jetzt gebaut. So.
Ja, vielen Dank für die Beantwortung. Es wäre eine Nachfrage möglich, Herr Blankenburg. Okay, dann gehen wir hinüber zu Herrn Schreiner, bitte.
Herr Minister, dann auch von uns, schön, dass Sie da sind. Jetzt ist es der Nachhaltigkeitsausschuss jetzt für Verkehrspolitiker schwierig, dass wir jetzt nicht komplett die Sitzung von heute Morgen wiederholen. Ich mache es deshalb, will ich mich jetzt auf ein paar Themen beschränken. Ich will vorweg aber natürlich sagen, dass das Deutschlandticket natürlich keine Antwort auf den ländlichen Raum ist. Ich würde Sie gar mal einladen, solange Sie noch im Amt sind, wenn Sie in den Hochschwarzwald kommen, nutzt Ihnen das Deutschlandticket nichts, weil wir ja nichts am Angebot verbessert haben. Das kann man natürlich sagen, da sind die Länder mit verantwortlich, würde ich auch so sehen. Aber das ist natürlich ein Problem. Also der Bus oder der Zug, der nicht fährt, der benutzt ja das Deutschlandticket auch nichts. Aber ich weiß, dass das jetzt zu weit führt. Mir geht es wirklich speziell nochmal um die Transformation in der Mobilität. Sie sind auch der Mobilitätsminister. Und weil ich mich das schon mit Sorge umtreibe, auch wenn ich heute dann nochmal die Zahlen der Zulassungen anschaue im letzten Monat, wenn wir sehen, wo wir daherkommen. Wir hatten unter Ihrem Amtsvorgänger die nationale Plattform Zukunft der Mobilität. Wir haben uns dort mit der Transformation dieses ganzen Wirtschaftszweigs gewinnt. Und nochmal, wir sind ja die Nachhaltigkeitsfraktion. Wir arbeiten überfraktionell oder konsensual zusammen. Und ich glaube, das ist ja eigentlich der Schlüsselpunkt für die Mobilität der Zukunft, dass wir diese Transformation hin zu anderen alternativen Antriebsformen auch schaffen, dass wir trotzdem technologieoffen bleiben, aber dass wir natürlich den Menschen den Weg ermöglichen, neue Antriebsformen, neue Zulassungen zu machen. Und wenn ich dann halt sehe, dass zum Beispiel durch den Wegfall der Prämie es zu einem Einbruch einfach kam, dass wir so wenig Zulassungen von Neufahrzeugen, Elektromobilitätsfahrzeugen zum Beispiel haben, wie ja noch nie zuvor, dann treibt mich das halt um. Und deswegen würde mich jetzt einfach vielleicht das also als Ihr Konzept einfach interessieren, wie wir es denn schaffen, dass wir die große Verunsicherung dort abbauen, aber gleichzeitig auch ein Signal an die Wirtschaft geben. Denn was ja dort gerade stattfindet, Stichwort VW und andere, die gerade folgen, muss einen ja auch irgendwie, kann einen ja nicht glücklich machen. Und irgendwie, glaube ich, braucht es da jetzt schon den großen Wurf auch der Politik und eine Antwort der Politik, was man mit Blick auf diese Verunsicherung beim Bürger, die, glaube ich, sehr, sehr groß ist und nochmal ausgelöst, glaube ich, wirklich auch stark durch den Wegfall der Prämie, aber jetzt auch ausgelöst durch das, was du jeden Tag in der Zeitung liest, von den Autoherstellern, wie man damit umgeht. Und wenn ich dann noch einen Satz sagen darf, es gab früher immer diesen Autogipfel im Kanzleramt, Jetzt sind wir da in der Opposition, ich bin da nicht mehr ganz auch so informiert. Aber es braucht, glaube ich, ja schon auch dieses Bündnis zwischen Politik und Industrie, weil ich will dann noch abschließend sagen, woran ich glaube, dass die nationale Plattform Zukunft der Elektromobilität und der Zukunftsmobilität gescheitert ist, nämlich dass die Politik zusammensaß, sich Strategien überlegt hat, die aber am Ende daran gescheitert ist, dass es die Modelllinie gab, dass die Bürger sich anders entschieden haben und dass die Politik alles hier beschließen kann. Aber wenn die Bürgerinnen und Bürger eben keine Autos kaufen, weil es gar nicht gibt, weil sie zu teuer sind und so weiter, dann wird uns das nie gelingen, diese Transformation umzusetzen. War jetzt vielleicht auch mehr ein Statement, aber mich interessiert ja Ihre Vision dazu.
Ja, vielen Dank, Herr Schreiner. Herr Minister.
Nun, zunächst, also das Deutschlandticket kann im ländlichen Raum natürlich überhaupt nur eine Wirkung entfalten, wenn man dort überhaupt ein Angebot hat, das ist ja klar. Ne? Aber das ist ja Sache der, wie Sie sagen, Sache der Länder, dieses Angebot zu schaffen. Der Bund stellt da Milliarden an Regionalisierungsmittel für zur Verfügung. Aber generell ist der Effekt im ländlichen Raum größer als im urbanen. Ja, das ist schon so. Das zweite Thema, die Transformation im Pkw-Bereich oder auch im Lkw-Bereich. Es hilft ja nichts, wenn man sich mit den Herstellern zusammensetzt und sie motiviert oder auch durch Regulierung Druck ausübt, damit sie diese Fahrzeuge produzieren. Das ist ja alles wunderbar, aber durch die Produktion dieser Fahrzeuge reduziert sich ja nicht CO2. CO2 reduziert sich ja nur durch die Nutzung dieser Fahrzeuge. Und das heißt, bei dieser ersten Regulierungsrunde hatte man ganz offensichtlich die Rechnung ein Stück weit ohne die Verbraucherinnen und Verbraucher gemacht. Ich bin immer skeptisch, wenn die Politik sagt, wir machen eine bestimmte, schreiben eine bestimmte Zahl für ein bestimmtes Jahr irgendwie auf und sagen, so das wollen wir erreichen. Natürlich ist es immer schön, sich ambitionierte Ziele vorzunehmen, aber am Ende müssen wir die Menschen überzeugen oder die Hersteller müssen die Menschen überzeugen können, dass die Fahrzeuge für sie attraktiv sind. Wir können da einen Beitrag leisten, indem wir Ladeinfrastruktur zur Verfügung stellen. Es gibt immer noch Leute, die auf mich zukommen und sagen, im ländlichen Raum kann ich ein Elektrofahrzeug gar nicht nutzen, weil da noch nicht so viele Ladesäulen sind. Ja, also ich bin selber Nutzer eines Elektrofahrzeugs. Ich habe im Umkreis von 100 Kilometern von meinem Wohnort noch nie eine Ladesäule gebraucht. Also wozu soll ich die brauchen? Also ich fahre ja nicht mit einer leeren Batterie los und habe eine Reichweite von über 400 Kilometern. Was soll mir dann eine Ladesäule im Umkreis von 100 Kilometern von meinem Wohnort bringen? Gar nichts. Aber das, wenn man das den Leuten dann mal so sagt, gucken die einen an und sagen, also habe ich es noch nicht gesehen. Ja, aber so ist es. Also wir müssen natürlich auch durch mehr Informationen, durch Aufklärung den Leuten sagen, es gibt keinen Grund für Ladeangst in Deutschland oder Reichweitenangst. Gibt es nicht. Die Ladesäulen sind da. So. Natürlich brauchen wir mehr in den nächsten Jahren, wenn die Zahl der zugelassenen Fahrzeuge hochgeht. Aber heute ist die Elektromobilität schon super nutzbar. Und ich würde eher sagen, sogar gerade im ländlichen Raum noch einfacher als in der Stadt. Weil dort hat man in der Regel einen eigenen Stellplatz, eine eigene Garage und kann sich damit eine Lademöglichkeit. Bitte? So. Und ja, also diese Sachen sind wichtig. Dann, das machen wir auch. Wir diese Kampagne, die NOW fährt, die nennt sich, glaube ich, da oder so. Ne? Da, also überall, also da sind die Ladesäulen. Das ist so eine Sache. Und genau, da. Ansonsten schauen Sie, das Hauptproblem, was ich heute sehe, ist, dass sind die Preise dieser Fahrzeuge. Viele Bürgerinnen und Bürger haben eben nicht die Möglichkeit, sich ein Neufahrzeug zu kaufen, schon gar nicht in der Preisklasse, in der die angeboten werden. Und der Gebrauchtwagenmarkt ist eben noch nicht da. Und das macht das Ganze zu einem Problem. Deswegen muss man jede Möglichkeit nutzen, diese Fahrzeuge schnell, vielleicht sogar über die Dienstwagen, schnell in den Markt reinzubringen. Das ist immer ein guter Weg, weil das sind Fahrzeuge, die werden als Neufahrzeuge abgenommen. Und diese Möglichkeiten, die sollte man ausschöpfen. Und da kann auch jeder, der eine große Dienstwagenflotte hat, kann sich überlegen, ob er da nicht selber auch einen Beitrag leisten kann. Das ist Dinge, die wir uns auch überlegen, als Ministerium beispielsweise. Und ansonsten bin ich auch sehr dafür, dass man in der politischen Debatte realistisch diskutiert. Also diese Vorstellungen, die da manchmal diskutiert werden, man könne alles mit E-Fuels machen und überhaupt braucht dann überhaupt keine batteriebetriebenen Fahrzeuge. Das glaube ich auch eine Sache, die völlig unrealistisch ist. Und gleichzeitig ist es so, dass diese Regulierung, die von der die Verantwortlichen selber nicht bei der die Verantwortlichen selber nicht sicher waren, ob die überhaupt funktioniert. Und die dann mit einer Revision Clause zu versehen, ist auch keine gute Idee. Ja? Also ich glaube, besser wäre es, man würde abschließend regulieren und dann Technologie offen und den Markt einfach ein Stück weit dann in die Verantwortung nehmen und sagen, ja, das ist dann am Ende Aufgabe der Hersteller und der Konsumenten zu entscheiden, welche Form klimaneutraler Mobilität dann eben angeboten und nachgefragt wird. Ich glaube, das wäre ein wichtiger Schritt, damit diese Fragen nicht immer wieder offen bleiben mit einer Revisionsklausel und dann noch einer Revisionsklausel. Weil wenn einen der Mut so ein bisschen übermannt und man dann sagt, okay, wir wollen 2035 den Ausstieg haben und man auf der Strecke dorthin bestimmte CO2-Flottengrenzwerte haben. Und dann stellt man fest, aber wir wissen gar nicht, ob es geht. Und die Industrie hat erhebliche Zweifel. Die Hersteller sprechen ja auch mit sehr unterschiedlicher Zunge. Und dann macht man so eine Klausel rein, dass man es nach ein paar Jahren wieder überprüft. Das ist natürlich kein Beitrag für die Industrie, sich klar aufzustellen. So. Das würde ich dazu sagen. Und zu den Kaufprämien, die Sie angesprochen haben, die liegen nicht in meinem Zuständigkeitsbereich, aber meine Meinung dazu. Ich glaube, dass das nicht die Lösung ist. Das glaube ich nicht, weil die sind weitgehend auch eingepreist. Und was viele verunsichert ist, wenn sie so ein Auto kaufen, ist die Frage, was ist das eigentlich in einem Jahr noch wert, wenn ich jetzt so ein Auto für 80.000 Euro zum Beispiel kaufe oder für 50.000? Ja, was ist das in einem Jahr noch wert? Beim Verbrennungsmotor konnte man das einschätzen und bei den Elektrofahrzeugen ist das für die Leute ein großes Fragezeichen. Ich glaube, das ist so ein Thema. Ja. Also manche sagen mir, das ist dann nach einem Jahr oder nach zwei Jahren noch die Hälfte wert. Kaufe ich mir ein Auto für 80.000 Euro, dann kann ich es vielleicht noch für 40 oder 35 verkaufen. Das ist für mich. Aber die kriegen Sie auch nicht, wenn Sie eine Kaufprämie da einführen. Also das ist halt, es sind eben Fragezeichen über der ganzen Transformation. Und wir müssen gemeinsam versuchen, diese Fragezeichen irgendwie abzufedern, wo immer wir können. Und da finde ich als Beispiel das Dienstwagenthema, da ist das Risiko ja nicht so groß. Wenn man die Fahrzeuge als Dienstwagen, als Leasingfahrzeug übernimmt, dann ist das dieses Wertverfallrisiko eben nicht so stark.
Ich lasse jetzt mal weitere Fragen zu.
Ja, Entschuldigung.
Kein Problem. Ja, vielen Dank. Ich habe jetzt auf der Redeliste Herrn Meyer-Ley, Frau Menge und Herrn Wagner. Ich schaue mal in die Runde, ob ich weitere Wortmeldungen sehe. Das ist im Moment nicht der Fall. Dann Herr Meyer-Ley, anschließend Frau Menge. Bitte schön.
Ja, lieber Herr Vorsitzender, sehr geehrter Herr Minister, vielen herzlichen Dank. Ich habe tatsächlich eine sehr spezifische Frage. Ich bin Mitglied des Verteidigungsausschusses und sage immer, und da sind die Menschen da erstmal überrascht, eine gute Verteidigungsfähigkeit ist eigentlich Nachhaltigkeit im eigenen Sinne, denn dadurch wird im besten Falle der Frieden gewahrt, SDG 16. Jetzt wissen wir ja, in einem Spannungsfall wäre Deutschland Drehscheibe für alle möglichen alliierten Kräfte, die hier durchgeschleust werden müssten Richtung Osten. Und ich habe jetzt gehört, dass unsere Verkehrswege in der Regel die Straßen ausgelastet sind bis zu 42 Tonnen. Und da ist ja eigentlich davon auszugehen, dass deutlich schwerere Fahrzeuge, also moderne Panzer haben rund 60 Tonnen, darüber geführt werden müssten. Ist denn dieses ein Thema in Ihrem Hause und gibt es da irgendwelche Pläne, dort Korridore zu schaffen?
In der Tat eine sehr spezifische Frage.
Wir haben, darf ich
ja, kurz, Herr wir haben ja bei uns hat das Wort die, und er darf es an Sie
also mein Name ist Leo Schulz. Ich bin im Auftrag für Nachhaltigkeit im Bundesministerium für Digitales und Verkehr. Und wir haben ja die Unterabteilung KS, Krisen und Sicherheit. Und da geht es auch darum, ein Netz zu entwickeln, was gerade für militärische Zwecke geeignet ist. Wir sind uns dessen schon bewusst. Sie können nicht über jede Brücke einen Panzer fahren lassen. Das ist nun mal so. Aber das ist bei uns angesiedelt. Dafür haben wir eine Unterabteilung, wie gesagt, Krisen- und Sicherheit, KS, bestehend aus drei Referaten. Und da wird die Sache schon aufbearbeitet.
Genau, ich glaube, detaillierter dürfen wir gar nicht sprechen hier. Aber ich natürlich ist das für uns ein großes Thema. Und ohne Infrastruktur keine äußere und innere Sicherheit. Und die vor allen Dingen die Brücken in Westdeutschland sind ein großes Problem, was die Traglast angeht und die Traglastfähigkeit angeht. Und auch deswegen ist es für uns wichtig, dass wir unser Brückensanierungsprogramm zügig voranbringen. Und auch die Schiene ist im Übrigen ja auch schon historisch immer gewesen, ein wesentlicher Faktor auch für äußere und innere Sicherheit. Wir haben beispielsweise im Frühjahr 2022 Tausende von Flüchtlingen von der polnisch-ukrainischen Grenze nach Deutschland transportiert. Das wäre mit dem Bus oder so unmöglich gewesen in dieser Größenordnung. Das ging nur mit der Schiene. Insofern ist die Eisenbahn auch Teil unserer Sicherheitsarchitektur.
Vielen Dank. Gibt es eine Nachfrage, Herr Meyerlei? Wunderbar. Dann haben wir jetzt Frau Menge, anschließend Herr Wagner.
Dankeschön, Herr Vorsitzender. Auch Dankeschön, Herr Dr. Wissing, dass Sie heute Abend sich die Zeit nehmen und die Fragen beantworten. In der umfassenderen deutschen Nachhaltigkeitsstrategie Weiterentwicklung 2024 vom März 2024 liegt der Fokus stark auf den Bereichen, die unter das deutsche Klimaschutzgesetz fallen. Und im Bereich Luftverkehr umfasst das Klimaschutzgesetz nur die innerdeutschen Flüge, die aber für lediglich knapp 4% der Emissionen des von deutschen Städten ausgehenden Luftverkehrs verantwortlich sind. Im Kabinettsbeschluss von August 2024 zu den SDGs im Bereich Verkehr wird der Luftverkehr leider gar nicht mehr erwähnt. Der Löwenanteil der Emissionen verursachen vor allen Dingen die internationalen Flüge. Gleichzeitig gehört Deutschland auch europaweit zu den größten Luftverkehrsemittenten. Welche Vorschläge haben Sie dafür, dass Deutschland Verantwortung für diese Emissionen seiner internationalen Flüge übernimmt und möglicherweise auch hierfür nationale verbindliche Reduktionspfade beschließt?
Ja, spannender Bereich, Herr Minister.
Also der Luftverkehr ist in der Tat ein spannender Bereich. Und der Luftverkehr ist ein globales Geschäft. Und das macht das Ganze sehr herausfordernd. Das heißt, wir müssen hier, wenn wir ehrgeizige Klimaschutzziele verfolgen, müssen wir sie eng international abstimmen, weil wir ansonsten massive Wettbewerbsnachteile für deutsche oder europäische Luftverkehrsgesellschaften befürchten müssen, die nicht kompensiert werden können. Das heißt also, wir brauchen ehrgeizige Beimischungsquoten für Sustainable Aviation Fuels. Das ist das Erste. Dann brauchen wir eine Antwort auf die Frage, wie können wir die Wettbewerbsnachteile europäischer Luftverkehrsgesellschaften ausgleichen, die dadurch entstehen, dass beispielsweise eine nicht-europäische Luftverkehrsgesellschaft in Frankfurt losfliegt, dort die europäische Beimischungsquote erfüllt, dann nach Dubai fliegt, dort nachtankt und die längere Strecke dann nach Lateinamerika quasi ohne Beimischungsquote fliegt und das Ticket 100 Euro billiger anbietet. Das würde bei der Preissensibilität im Interkontinentalverkehr dazu führen, dass massiv Kunden abwandern oder Fluggäste in dem Fall abwandern zu der Fluggesellschaft, die ich beispielhaft genannt habe, mit einem Hub außerhalb der Europäischen Union. So, das Problem muss man irgendwie lösen. Der Vorschlag, den ich dazu habe, ist, eine Luftverkehrsabgabe einzuführen, streckenbezogen. Das heißt also, dass die Strecke besteuert wird und man mit diesen Einnahmen einen Ausgleich schafft für diejenigen, die gesamte Strecke mit klimafreundlichem Kraftstoff fliegen. So, das ist ein Modell, das man gehen kann. Dafür müsste man die Kerosinbesteuerung abschaffen und sie durch die Luftverkehrsabgabe europaweit ersetzen. Weil die Kerosinbesteuerung erfasst eben immer nur die in Europa getankte Kraftstoffmenge, während die Luftverkehrsabgabe die tatsächlich geflogene Strecke umfasst. Sie können ja nicht verhindern, dass das angegeben wird, wo das Flugzeug sein Endziel hat. Denn sonst haben Sie keine Fluggäste, wenn Sie nicht wissen, wo es hingeht. So, also das ist ein Weg. Und dann muss man aber noch was weiteres tun. Man muss sich mit der Frage beschäftigen, wo kommen die Kraftstoffe her? Das tut die Bundesregierung, indem sie sich intensiv mit diesen E-Fuels auseinandersetzt. Ich habe einen internationalen E-Fuels-Dialog ins Leben gerufen und wir sind dabei, in diesem Dialogformat die Hürden zu identifizieren und an deren Abbau zu arbeiten, die heute da vorhanden sind und dazu führen, dass die Produktion von Sustainable Aviation Fuels weltweit nicht in Gang kommt. So. Was sind das für Hürden? Beispielsweise regulatorische Inkompatibilitäten, die den Aufbau von Produktionsanlagen erschweren. Ein Beispiel: Es gibt in Marokko eine Pilotanlage, die die Produktion von SAF im Blick hat. Und die dürfen jetzt kein marokkanisches CO2 verwenden, wenn sie die Kraftstoffe auf den europäischen Markt bringen wollen. Also was machen die jetzt? Die importieren CO2 aus Spanien nach Marokko, um dann europäisches CO2 bei der Produktion der Kraftstoffe zu verwenden. Das kann man im Pilotbereich mal machen, bei einer Versuchsanlage. Aber mit dieser Regulierung lässt sich eine industrielle Produktion, also ein Hochskalieren, nicht darstellen. Warum ist das so? Weil wir eben Vorgaben haben auf europäischer Ebene, was für einen Ursprung das CO2 haben muss bei der Anerkennung, für die Anerkennung solcher Kraftstoffe als klimaneutral oder klimafreundlich. Das ist, der Gedanke dahinter ist sicherlich richtig. Das ist ja klar, dass wir wollen ja nicht nur den Luftverkehr dekarbonisieren, sondern wir wollen auch die Industrieproduktion dekarbonisieren. Und deswegen sagt man auf europäischer Ebene, es kann natürlich jetzt nicht sein, dass man CO2 aus dem Zementwerk nimmt, um Saft zu produzieren. Aber man muss auf der anderen Seite erkennen, in der jetzigen Situation, wo wir erstmal jemanden brauchen, der überhaupt Saft produziert, ist es ja eigentlich egal, ob das daher kommt oder dort herkommt. CO2 ist chemisch erstmal CO2. Und wir müssten durch einen Abbau der Regulierung an der Stelle es den Leuten einfach machen, ja, und müssten den Marokkanern beispielsweise erlauben, marokkanisches CO2 zu verwenden und dürften ihnen nicht die Auflage machen auf regulatorischen Umwegen, dass sie europäisches erst nach Marokko exportieren müssen. Was einigermaßen albern ist, nicht was die Intention der Regulierung angeht, aber was die Auswirkungen angeht. Nicht das. So, das sind so Dinge, an denen wir arbeiten und die wir identifizieren, um dann am Ende ein, ich sag mal, ja, Produkt zu bekommen, das wir einsetzen können. Und natürlich investieren wir selbst auch in Forschungsanlagen. Wir haben in Leuna, glaube ich, 30 Millionen Fördermittel ausgekehrt oder noch mehr, ich weiß die Zahlen. Jedenfalls habe ich jetzt nicht so parat, aber jedenfalls erhebliche Summen ausgekehrt, um an Fördermitteln, um dort eine Produktionsanlage aufzubauen für Sustainable Aviation Fuels. In Freiberg in Sachsen gibt es eine Pilotanlage, die sich mit der wissenschaftlichen Erarbeitung der Voraussetzungen für ein Hochskalieren der Produktion dieser Kraftstoffe verwendet. Jetzt will ich aber, wenn Sie mir erlauben, eine Sache, die mir ganz wichtig ist, auch noch sagen. Diese Debatte um E-Fuels und die Verwendung von E-Fuels nur in Flugzeugen oder nur in Schiffen und nicht in Autos und so weiter schadet auch der Produktion von SAF. Denn es ist so, wenn Sie Sustainable Aviation Fuels, also synthetisches Kerosin, produzieren, dann produzieren Sie 70% synthetisches Kerosin und 30% synthetisches Benzin und Diesel, das Sie in Flugzeugen nicht verwenden können. Das ist, diese Zahlen können Sie auch nicht variieren. Sie können nicht sagen, ach, dann produziere ich einfach 100% synthetisches Kerosin. Das geht nicht. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage für jeden Hersteller dieser Kraftstoffe, was mache ich dann mit diesen 30% meiner Produktion? Für die brauche ich ja einen Markt. Und deswegen ist diese Debatte zu sagen, aber im Auto darf es nicht verwendet werden, für die schon der erste Schock. Weil die sagen, okay, also da darf ich es schon mal nicht verwenden. Und das ist ein Problem. Und deswegen wäre es hilfreich, um diesen Markt anzureizen, also die Produktion synthetischer Flugkraftstoffe, wenn man die Verwendung der Nebenprodukte, die immerhin 30% ausmachen, möglichst uneingeschränkt zuließe. Das ist ein Anreiz für die Investitionen. Denn jeder, der investiert in Milliardenhöhe, beschäftigt sich natürlich mit der Frage, darf ich das überhaupt verkaufen? Habe ich Kunden hinterher für dieses Produkt? Und dieser Gedanke, der findet leider in der politischen Debatte so gut wie gar nicht statt. Aber alle Wissenschaftler, mit denen ich rede, bestätigen mir, dass das eben so genauso ist. Und deswegen wäre das wirklich hilfreich, wenn die EU-Kommission dem Vorschlag der Bundesregierung folgen würde, würde diese Fahrzeugkategorie im Autobereich schaffen, E-Fuels-Only-Fahrzeuge, und würde das zeitlich unbefristet dauerhaft zulassen. Das wäre ein gutes Signal. Und ich will Ihnen noch ein Beispiel nennen. Ich habe neulich mit dem Kollegen Herrmann, die aus Baden-Württemberg, die diese oberrheinische Mineralölraffinerie in Karlsruhe besucht, das ist die größte in Deutschland. Und die erzählten mir so beiläufig, wissen Sie, wir beschäftigen uns auch mit der Frage, wie können wir umstellen von der fossilen Mineralölindustrie auf die Sustainable Fuels Industry. Und deren Idee war eben genau, in diese Produktion von E-Fuels zu investieren. Die hatten SAF im Blick, Aber die sehen natürlich, dass es im Augenblick gar keinen großen Markt gibt dafür, weil keine Fluggesellschaft kann aus Freiwilligkeit mehr beimischen. Das lässt sich am Markt nicht machen, wegen der Preissensibilität bei Flugtickets. Und deswegen war deren Idee zu sagen, wir investieren und fangen mit der Produktion von Benzin an. Benzin und Diesel und bauen auf der Grundlage dann eine Anlage auf, die wir dann skalieren können, mit dem Ziel, Saft zu produzieren. Und für die ist die Fahrzeugregulierung auf europäischer Ebene am Ende der Grund gewesen, warum sie es nicht gemacht haben. Und das ist wirklich etwas, wo wir, glaube ich, drüber reden müssen. Ja. Und das ist am Ende aber natürlich nicht so, diese Darstellung gibt es ja auch in der politischen Debatte, dass man am Ende sagen kann, dann brauchen wir keine E-Mobilität oder dann haben wir vielleicht, weiß ich nicht, wie viel Prozent Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor dauerhaft fahren. Das glaube ich nicht. Aber es ist eben wichtig, dass man an diejenigen, die darüber nachdenken, zu investieren in nachhaltige Kraftstoffe, dass man die nicht vor der oder jetzt, dass man die nicht mit Anwendungsverboten für diese Produkte abschreckt. Also diesen Gedanken finde ich enorm wichtig und werbe ich sehr dafür, dass man sich das einfach unter dem Gesichtspunkt anschaut, was wir da machen können. Und natürlich bleibt beim Verbrennungsmotor, das ist ja klar, immer noch die sonstigen Emissionen, die also im städtischen Bereich und so weiter natürlich auch problematisch sind. Und deswegen wird die Elektromobilität da auch eine sehr große Rolle spielen, die große Rolle spielen. Aber gleichwohl ist diese Option natürlich klug. Und wissen Sie, man kann natürlich auch für die Bestandsflotte diese Kraftstoffe sehr gut verwenden, kann CO2-Emissionen reduzieren. Aber es wird auch niemanden geben, der nur für eine Bestandsflotte, die ja quasi ein in zukünftig dahin sinkendes Kundensegment ist, Milliardeninvestitionen zu tätigen. Deswegen muss man eine offene Anwendung für diese Kraftstoffe in der Regulierung anstreben, nach meiner Überzeugung, weil das ein wichtiger Investitionsanreiz ist. Tut mir leid, wenn ich so weit ausführe.
Ich würde, naja, es sind ja auch komplexe Themen. Also insofern finde ich das auch schon völlig in Ordnung. Ich habe jetzt als letzte Wortmeldung Herrn Wagner. Gibt es noch eine weitere? Das sehe ich nicht. Dann schließe ich hiermit die Redeliste und Herrn Wagner mit seiner Frage.
Bitte. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, und vielen Dank, Herr Minister, dass Sie heute hier sind, in diesen turbulenten Zeiten, sich die Zeit nehmen, hier Rede und Antwort zu stellen. Ich bin leider auch selbst ein bisschen zu spät gekommen auf einem anderen Termin, deswegen vielleicht haben Sie dazu was gesagt, aber ich kam rein, da ging die Debatte um E-Fahrzeuge und Autos. Verkehr ist ja viel, viel mehr. Und ich habe meinen Helm jetzt da hinten hingelegt, aber ich bin mit dem Fahrrad heute hier angereist. Und natürlich ist ein Fahrrad nicht nur ein Sportmittel, sondern auch ein Fortbewegungsmittel, also ein Verkehrsmittel. Und ich weiß nicht, wahrscheinlich haben Sie was dazu gesagt in Ihrem Impuls zum Radverkehr. Aber nochmal meine Frage, was waren da, aus, wenn Sie jetzt Revue passieren, die letzten 3 Jahre bundespolitisch sozusagen Ihre größten Erfolge im Bereich Radverkehr? Was war sozusagen das, wo Sie sagen, das sind wirklich, da haben wir diesen Radverkehr gemeinsam vorangebracht? Und was, wenn Sie jetzt sozusagen einen Wunschzettel, ist ja kurz vor Weihnachten, sozusagen aufmachen, was wären sozusagen im Radverkehr, im verkehrspolitischen Bereich, die Dinge, wo Sie sagen, da müsste eine nächste Bundesregierung sehr schnell an ihre Erfolge anknüpfen im Radverkehrsbereich.
Vielen Dank, Herr Wagner. Herr Minister.
Ich will gerade noch mal die Zahl vornehmen, weil ich jetzt sagte, Leunert, ich meine, mir war nicht klar, wie hoch die Fördermittel sind. Es waren 130 Millionen, also nicht 30, sondern 130 Millionen für die E-Fuels-Anlage dort. Zum Radverkehr. Also es liegt in der Natur der Sache, dass der Bund, der ja für Fernverkehr zuständig ist, während die Länder die Zuständigkeit für regionalen und lokalen Verkehr haben, dass der Schwerpunkt natürlich des Radverkehrs keine Bundesangelegenheit sein kann. Das ergibt sich einfach aus dieser Grundverteilung. Ja. Und das ist wohl auch der Grund, warum ich nicht immer zuerst über Radverkehr spreche, weil ein für Fernverkehr zuständiger Bundesminister kann dort nicht seinen Schwerpunkt sehen. Gleichwohl haben wir im Bundesministerium für Digitales und Verkehr Radwegförderprogramme, um die Länder zu unterstützen. Wir haben auch einen nationalen Radverkehrsplan, der sehr gut ist. Und wir haben dort auch viele Dinge gemacht, an die es sich lohnt anzuknüpfen, beispielsweise auch die Unterstützung der Kommunen, um Radverkehrsplanung vorzunehmen, um Kompetenzen auch aufzubauen in diesem Bereich. Und wir haben auch Fördermittel, die wir zur Verfügung stellen. Allerdings muss man sagen, ist der Abfluss dieser Fördermittel ausbaufähig. Und daran sieht man auch, wo das Problem ist. Ja, also wir, nämlich, dass die Zuständigen nicht die aktivsten sind in diesem Bereich. Das ist leider ein Problem, das man immer wieder beobachtet, dass in Deutschland die im föderalen Staat bei subsidiärer Zuständigkeit die Verantwortlichen ihrer Aufgabe nicht ausreichend gerecht werden, dann nach oben zeigen, Vorwürfe erheben und damit durchkommen. Also das habe ich in vielen Bereichen. Also wenn das den Ländern wichtig ist, den Radverkehr voranzubringen, warum tun sie es dann nicht? Sie sagen immer, der Bund soll mehr Fördermittel zur Verfügung stellen. Tun wir das, fließen sie aber nicht ab. Dann reduziert sie mir das Finanzministerium wieder, weil sie sagen, also Haushaltsreste produzieren ist zwar auch nett, aber bei dieser Haushaltslage kein wirklich gutes Konzept. Also wir kriegen die Fördermittel reduziert, weil die Länder sie nicht abrufen. Gleichzeitig zeigen die Länder auf uns und sagen, ihr müsst mehr für den Radverkehr tun, ja, wo wir gar nicht zuständig sind. Also das ist ein bisschen so mein Erleben in diesem Bereich. Aber wir haben Förderprogramme für Fahrradparkhäuser, wir haben Förderprogramme für Radwege auch. Und auch ein wichtiges Thema, was mich sehr umtreibt, weil das, wir beschäftigen uns natürlich immer sehr stark mit der Frage, wie können wir die Mittel, die wir haben, so einsetzen, dass sie einen möglichst großen Effekt erzielen. Und da empfehle ich allen, sich immer nochmal den Radwege-Lückenschluss anzuschauen. Das sind zwar kleine Baumaßnahmen, die nicht so attraktiv sind. Das kann man natürlich eigentlich eine riesen Pressekonferenz machen, wenn man so einen Radweg-Lückenschluss freigibt. Aber es gibt Radwege, die sind 10 Kilometer lang und haben eine Lücke und werden dann eben nicht genutzt, weil die Eltern sagen, ich schicke mein Kind nicht über einen Radweg mit dem Fahrrad in die Schule, wenn es eine Bundesstraße überqueren muss, weil es dann eine Lücke gibt. An dieser Stelle ist mir das zu gefährlich. Dann fahre ich lieber mit dem Auto. Also kann ich aus eigener Erfahrung als Vater sagen. Und solche Sachen muss man in den Blick nehmen. Eine kleine Lücke reicht, damit Eltern so machen. Und das ist natürlich schade, ne?
Nur mal, einfach, das ist ja total spannend, weil mir gar nicht so bewusst ist, die Fördermittel wirklich bundesweit von allen Ländern nicht genug abgerufen werden. Gerade auch im Thema Radverkehr, ja. Auch Radwegeausbau. Das wäre ein konkretes Beispiel.
Das ist so, ja. Also der Mittelabfluss ist dort sehr zäh in diesem Bereich und wir würden uns da mehr Aktivitäten wünschen. Ich motiviere da auch immer und das Fahrrad ist ganz wichtig. Und ich glaube auch, in dem Punkt würde ich auch jedem empfehlen, sich damit weiter zu beschäftigen. Ich hatte vorhin über die Multimodalität gesprochen und das Deutschlandticket und sogenannte Umstiegshubs. Also die Frage ist, die Leute sind ja in dem ländlichen Raum ganz gut darin, sich die erste und letzte Meile irgendwie selbst und individuell zu organisieren. Aber wenn ich jetzt eine längere Strecke habe, dann wird es halt schwierig. Und wenn man solche Umstiegshubs baut, bei denen die Leute umsteigen können vom Individualverkehr auf die Schiene beispielsweise, dann braucht man Parkplätze für diejenigen, die mit dem Auto ihre First and Last Mile organisieren. Aber für diejenigen, die es mit dem Fahrrad machen, für die braucht man dann Fahrradparkhäuser an den Umstiegshubs. Denn wenn man mit dem E-Bike unterwegs ist, beispielsweise möchte nicht sein Fahrrad irgendwie vielleicht wieder haben, wenn er abends zurückkommt, sondern das muss sicher und abgeschlossen sein. Und da reicht eben keine Fahrradkette, sondern braucht man so ein Parkhaus. Und man muss natürlich auch die Radwegeplanung dann auf solche Hubs ausrichten, damit diese Multimodalität gut organisiert werden kann.
Wir hatten für unsere Aussprache eine runde Stunde verabredet und ich stelle fest, wir haben eine Punktlandung. Gleichwohl ist deutlich geworden, wie komplex dieses Thema ist. Und nach den Ausführungen von Herrn Wagner haben wir jetzt alle einen Auftrag, mit dem wir in unsere Wahlkreise, Kommunen und Bundesländer mitnehmen, mal zu schauen, wie denn Radwegefördermittel des Bundes ausgeschöpft worden sind und ob da nicht was Besseres geht als das, was bisher passiert. Deswegen einen herzlichen Dank für Ihre Unterrichtung. Vielen Dank, dass Sie Rede und Antwort gestanden haben, Herr Minister. Wir wünschen heute noch einen guten Ausklang des Tages. Und man wird sich politisch weiter begegnen, denke ich, auf irgendeine Art und Weise. In diesem Sinne alles Gute und ein herzliches Dankeschön.
Danke an Sie. Vielen Dank.
Katharina, hast du meine Sachen bekommen?
Wilhelmshaven? Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, wir setzen unsere Tagesordnung fort. Sie haben im Tagesordnungspunkt Nummer 2 die Beschlussfassung über die Durchführung von 2 Fachgesprächen.
Wir sind in der Obleuterunde übereingekommen, diesen Tagesordnungspunkt abzusetzen. Ich werde unter Verschiedenes ein paar Sätze noch dazu sagen. Damit sind wir beim Tagesordnungspunkt Nummer 3, Nachhaltigkeitsprüfungsbewertung, Beschluss über die Votenliste. Es liegen keine Prüfbitten vor. Wir haben Beschlussfassung ohne Aussprache verabredet. Deswegen kommen wir sofort zur Abstimmung. Wer stimmt für diese Votenliste? Die bitte ich um das Handzeichen. Das sind alle Fraktionen. Dankeschön. Gegenprobe. Gibt es Gegenstimmen? Das ist nicht der Fall. Enthaltungen ebenfalls nicht. Damit ist die Votenliste angenommen. Eine Mitteilung in diesem Zusammenhang rund um die Nachhaltigkeitsprüfungsbewertung. Wir sind in der Obleute übereingekommen, dass wir die Nachhaltigkeitsprüfungsbewertung fortsetzen werden, obwohl es ja nur noch wenige Gesetzesvorhaben geben wird. In diesem Zusammenhang bleibt die Zuordnung der Berichterstatterinnen und Berichterstatter erhalten. Und wir sind übereingekommen, dass wegen der Auflösungserscheinungen in der Koalition die FDP-Seite ihr Votum sozusagen zur Nachhaltigkeitsprüfungsbewertung mit der Regierungsseite, der noch vorhandenen Regierungsseite, kommunizieren wird, sodass wir da hoffentlich keine Verdrückung oder irgendwas haben werden, sondern das vernünftig im Rahmen des Möglichen, sage ich jetzt mal, werden weiter leisten können. Damit sind wir beim Tagesordnungspunkt Nummer 4, Berichte aus den Berichterstattergruppen und zu zentralen Nachhaltigkeitsthemen in den Ausschüssen. Wir haben für heute planmäßig vorgesehen einen Bericht aus dem Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union, Berichterstattung durch Herrn Kollegen Ralf Brinkhaus, CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrter Herr Brinkhaus, ein paar Sätze zum Thema Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union. Sie haben das Wort.
Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Für die meisten europäischen Nachhaltigkeitsthemen sind ja primär die Fachausschüsse zuständig. Deswegen möchte ich also auf eine Sache hinweisen, was ich auch schon mal hier erwähnt hatte. Das ist der Net Zero Industry Act. Das ist die europäische Antwort auf den Inflation Reduction Act, der eigentlich noch rechtsmäßig auszubilden ist national und dass wir diese Bundesregierung nicht mehr hinkriegen. Aber es wäre gut, wenn das die nächste Bundesregierung hinkriegt. Es geht darum, dass man Net Zero Projekte identifiziert, aber auch Net Zero Valleys identifiziert. Das sind ganze Regionen, wo man beispielsweise über beschleunigte Genehmigungsverfahren Produktionskapazitäten aufbauen kann für Net Zero Technologien. Ich halte das immer noch für sehr, sehr spannend. Es ist beispielsweise so, dass die Region Lausitz als Braunkohlenachfolgeregion da sehr, sehr intensiv unterwegs ist und auch gerne Net Zero Region werden möchte, aber dass auf Bundesebene dann noch die gesetzliche Grundlage fehlt. Also wie gesagt, die Europäische Kommission oder die europäische Legislative gibt uns da relativ viele Möglichkeiten. Und das wäre auch so die herzliche Bitte an die Kolleginnen und Kollegen aus den anderen Fraktionen, sich dieses Themas noch mal anzunehmen. Ansonsten möchte ich diesmal den Fokus auf einen Punkt setzen, der natürlich im Ausschuss für europäische Angelegenheiten eine große Rolle spielt und der auch Nachhaltigkeitsaspekt hat. Das ist nämlich die Erweiterung der EU. Wir beschäftigen uns sehr viel mit der Erweiterung der EU. Es geht um die Westbalkanstaaten. Es geht aber jetzt mittlerweile auch um Moldawien und die Ukraine, weniger um Georgien seit einigen Wochen. Und das gibt natürlich für die Nachhaltigkeit ziemlich viele Herausforderungen. Also einmal für den ganzen Bereich Klima, Umwelt. Skopje beispielsweise, die Hauptstadt von Nordmazedonien, ist eine der dreckigsten Städte der Welt. Also zumindest im Winter ist das irgendwo sehr, sehr schwierig, dort mal tief einzuatmen. Was man so sagt, ich bin im Winter noch nicht da gewesen. Das heißt also, wir haben eine Menge Herausforderungen auch im Umweltbereich. Wir haben aber auch eine Menge Chancen durch die Neuaufnahme von neuen Mitgliedern, weil dort die Bereitschaft auch mit erneuerbaren Energien zu arbeiten als Geschäftsmodell wesentlich größer ist als beispielsweise in Frankreich, wo das ja irgendwie ein ganz großes Problem ist. In Südfrankreich und da, wo der Wind da ist, also irgendwo Windräder, Solarparks und andere Sachen auszubauen. Das heißt also, wie gesagt, als Generator für den Rest von Europa ist das durchaus auch ein Geschäftsmodell für diese Länder. Das heißt, es gibt da auch Chancen im Klima- und Umweltbereich. Es gibt auch Herausforderungen. Im sozialen Bereich stehen wir, das gehört ja auch zur Nachhaltigkeit dazu, vor erheblichen Herausforderungen. Wir haben einen sehr, sehr großen sozialen Unterschied. Wenn man jetzt einfach mal die Ukraine nimmt, die vor dem Krieg ein geringeres Bruttoinlandsprodukt pro Kopf hatte als beispielsweise Russland. Also es war wirklich das Armenhaus, Moldawien sowieso das Armenhaus. Das heißt, wir stehen in der Kohäsion, auch im Bereich der sozialen Nachhaltigkeitskriterien, vor ganz, ganz großen Herausforderungen. Ich nenne da jetzt noch nicht mal den Bereich Armut, sondern beispielsweise den Bereich Gesundheit. Und da lohnt es sich auch, einen Blick drauf zu werfen. Und wir haben natürlich auch im Bereich Finanzen und Wirtschaft, das sind ja auch Nachhaltigkeitsaspekte, auch sehr, sehr große Herausforderungen. Und wir befinden uns da so ein bisschen in einer Situation, wo zwei Herzen in unserer Brust sind. Auf der einen Seite ist es so, dass natürlich die Europäische Union gerne neue Länder aufnehmen möchte, weil das auch unsere europäische Identität ist, aber auch, weil es geopolitisch geboten ist. Wenn wir den Westbalkan nicht besetzen, gehen dort wahlweise Chinesen, Türken, Saudis oder die Russen hin, Stichwort Serbien. Ukraine ganz besondere Situation, Moldawien auch ganz besondere Situation. Das heißt also, von dem europäischen Denken her, auch aus geopolitischer Perspektive, ist das sicherlich toll. Auf der anderen Seite stehen große, große Herausforderungen, weil neue Länder auch mit instabilen Strukturen, das haben wir bei dem Beitritt beispielsweise von Kroatien, aber auch Bulgarien und Rumänien gesehen, sind natürlich große Herausforderungen für die tiefere Integration. Und jetzt komme ich wieder zum Kernnachhaltigkeitsthema. Wir haben natürlich auch in Zukunft noch Abstimmungen zu treffen im Europäischen Rat über Dinge beispielsweise des Green Deals. Und jetzt muss man auch immer wissen, was kauft man sich und welche Philosophie kauft man sich ein, wenn man die Europäische Union erweitert. Was bedeutet das für Mehrheiten im Rat? Wir haben, da es überwiegend ärmere Länder sind, natürlich zum Thema zumindest dem Bereich Umwelt und Nachhaltigkeit eine ganz andere Herangehensweise, als das in Industrieländern des Westens der Fall ist. Und insofern möchte ich eigentlich nur das Augenmerk darauf richten, weil wir uns sehr viel im Ausschuss für Angelegenheiten der Europäischen Union mit der Erweiterung beschäftigen, dass das auch Nachhaltigkeitsgesichtspunkte hat und dass wir diese Nachhaltigkeitsgesichtspunkte nicht aus den Augen verlieren. Ansonsten kann ich auch wirklich nur empfehlen, dass wir vielleicht in der nächsten Legislaturperiode, diese Legislaturperiode wird es wohl nicht mehr passen, die Gelegenheit nutzen, um einfach mal unseren Nachhaltigkeitsblick über unsere Kernaufgabe, nämlich der Nachhaltigkeit hier in Deutschland, auch auf die Nachhaltigkeit in Europa zu lenken. Ich denke, das macht Sinn, sich da mal eine Sitzung lang mit zu beschäftigen. Ich gehe mal davon aus, dass das Ausschusssekretariat uns alle überleben wird. Wer weiß, in welcher Funktion und ob wir im nächsten Bundestag noch tätig sind. Und vielleicht, also politisch, nicht physisch. Also da kann ich nicht für garantieren. Ja, also aber dass das Ausschusssekretariat das vielleicht aufnimmt und dann einfach das nochmal in der nächsten Legislaturperiode auf die Tagesordnung bringt, das wäre sehr nett. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Brinkhaus. Das werden wir genauso machen. Das Sekretariat hat es aufgenommen. Damit kann ich den Tagesordnungspunkt 4 abschließen und komme zu Verschiedenes. Hier will ich ganz kurz auf die Verabredung aus der Obleuterrunde zum Arbeitsbericht hinweisen. Die Zeitplanung zum Arbeitsbericht ist ja mit dem angekündigten Vertrauensfrage des Bundeskanzlers und der schon avisierten Neuwahl des Deutschen Bundestages nicht mehr einzuhalten. Wir haben deswegen verabredet einen neuen Abgabetermin für die entsprechenden Textbausteine. Der musste ja so liegen, dass es noch möglich ist, im Januar im Rahmen einer Sitzung den Arbeitsbericht hier zu beschließen. Das heißt, wir haben verabredet, das neue Abgabedatum ist der 13. Dezember. Ich bitte also in den Fraktionen bei den Kolleginnen und Kollegen darauf hinzuwirken, dass das möglichst eingehalten wird. Es gibt ja nur wenig Nachfrist, um bei ausstehenden Berichtsteilen da noch mal nachfassen zu können. Darum bitte ich an dieser Stelle. Ansonsten haben wir in der Obleuterrunde verabredet, dass dies heute bis auf die Verabschiedung des Arbeitsberichts unsere letzte Sitzung im Rahmen von Fachgesprächen sein soll. Wir gehen davon aus, dass alle jetzt hektische Zeiten vor sich haben und wir hielten es für angemessen, jetzt nicht neue Fachgespräche anzusetzen. Insofern werden wir uns in dieser Runde dann im neuen Jahr wiedersehen. Wir werden sehen, in welcher Sitzungswoche das gelingt. Ich bitte, wie gesagt, darum, die Berichtsteile abzuliefern. Und wir werden uns ja im Parlament noch über den Weg laufen an verschiedenen Stellen. Insofern wünsche ich noch nicht schöne Weihnachten und noch keinen guten Rutsch ins neue Jahr. Aber das ist erstmal die Verabredung, die ich mitteilen kann. In diesem Sinne Ihnen allen einen guten Abend
und wir sehen uns noch die Woche. Gutes Gelingen. Vielen Dank. Die Sitzung ist geschlossen. Record.